Sie hören jetzt SWR1 Leute der Woche als Podcast mit Nicole Köster.
Christoph Reuter ist Pianist, Komponist und Musikkabarettist. Auf sehr unterhaltsame Weise vermittelt er musikalisches Wissen. Sein Programm: Alle sind musikalisch, außer manche. Und da stellt sich die Frage, wie verhält es sich mit Käse? Fällt Käse unter manche?
Also Käse fällt natürlich nicht unter manche, weil man hat tatsächlich herausgefunden, in Experimenten hat man Käse über mehrere Monate mit einer ganz bestimmten Musik beschallt in schönen Kisten. Und tatsächlich rausgekommen, dass der Käse danach anders geschmeckt hat. Das heißt also, auch Aminosäuren reagieren auf Schallwellen. Und das war sehr spannend, fand ich.
Die Frage ist, hat er besser geschmeckt oder schlechter?
Ja, das ist eine Frage. Ich war nicht dabei. Ja. Ich habe es ja nur darüber gelesen und fand das aber sehr interessant. Weil ursprünglich war das eine Idee von einem Kunstprojekt, ja, die gesagt hat, mal gucken, was da passiert. Und da scheint also sehr viel passiert zu sein. Und meine Theorie ist ja, dass das dann irgendwann dazu führt, dass jeder Musiker seine eigene Käse-Edition rausbringt. Ja? Also hier Peter Maffay-Edition, wir werden es sehen. Ich bin gespannt.
Warten wir es ab. Gibt es denn tatsächlich manche Menschen, die einfach null musikalisch sind? Gibt es das?
Also ich habe ja, der ursprüngliche Titel beruht auf einer sehr schönen Sache, dass herausgefunden wurde, dass es eigentlich nur das Wort A-Musik gibt. Und das zeigt, also es wird nur verwendet für Leute, die nicht zwei Töne unterscheiden können. Also der Punkt ist der, sobald ich hier zwei Töne sage, so bam, bam, wenn Sie das beides gehört haben, meine Damen und Herren, habe ich eine gute Nachricht für Sie. Sie sind wissenschaftlich gesehen musikalisch. Es gab viele berühmte Menschen, wie zum Beispiel Ravel oder auch der Altbundeskanzler Schmidt, die konnten am Ende ihres Lebens nicht mehr zwei Töne unterscheiden. Und dann werden sie wissenschaftlich gesehen als amusikalisch bezeichnet und dann sind sie es nicht. Aber wenn sie zwei Töne hören, bam, sind sie musikalisch.
Also das macht Hoffnung in jedem Fall.
Das macht auf jeden Fall Hoffnung. Das ist das Wichtigste, was wir machen wollen. Hoffnung.
Dann stellen Sie auch noch Fragen, wie kann Musik Leben retten? Also wir kennen ja diese Geschichten. Wir hatten vor einer Weile auch einen Notfallmediziner da und der erklärte, bei plötzlichem Herzstillstand soll man ja so im Rhythmus zu Bee Gees Staying Alive eine Herzdruckmassage machen. Meinen Sie sowas?
Ja, auch. Also es gibt drei Sachen, die ich an der Sache sehr spannend finde. Erstens ist es so, dass es tatsächlich so ist, wenn man nicht weiß, wie schnell man da seine Herzdruckmassage machen soll, helfen natürlich Titel, die wir alle im Kopf haben. Und wenn es halt Dancing Queen ist, ist völlig okay. Aber das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass man definitiv weiß, dass der Mensch weniger Schmerzmittel braucht, wenn er im Koma liegt, wenn er Musik hört, die er mag. Und das weiß man noch nicht genau, warum das so ist, aber es ist so. Das heißt, ich bin der festen Überzeugung, wir haben irgendwann einen Organspendepass und dann haben wir auch einen Pass, wo bei der Krankenkasse drinsteht, wenn ich mal im Koma liegen sollte, bitte spielen Sie auf keinen Fall den neuen Hit von. Und weil man damit sehen kann, dass wenn das Gehör das anscheinend aufnimmt, auch im Unterbewusstsein, reagiert unser gesamter Körper auf Musik. Und damit ist es auf alle Fälle schon mal so, dass man weiß, also es hat einen mehr Wirkung, als wir uns jemals vorstellen können.
Als Konzertpianist ist Beethoven für Christoph Reuter ein ständiger Begleiter. Diese Woche war Christoph Reuter zu Gast in SWR1 Leute und da erzählte der Pianist, Komponist und Musikkabarettist, dass er zum 250. Geburtstag von Beethoven ein besonderes Projekt hatte.
Beethoven, original Zitate zu nehmen und die aber weiter zu verbauen und musikalisch zu verändern. Und das hat mir große Freude gemacht, vor allen Dingen, weil ich dachte, oh mein Gott, jetzt gehe ich beim großen Meister und fange an, da Sachen rauszuholen und zu verändern. Und da am Anfang hat sich das sehr komisch angefühlt, das gebe ich gerne zu, weil wenn Sie die Partituren von ihm sehen, das ist schon, also ich meine, es gibt großartige Leute und es ist halt Genies. Und das muss man einfach sagen, die haben einfach Sachen geschrieben, wo man es nach zwei Sekunden weiß, kann nur Beethoven sein. Und dann da so sein Seziermesser anzusetzen und da rumzufummeln, das hat sich schon sehr komisch angefühlt, aber ich habe es dann gemacht und muss sagen, es ist wirklich eine tolle Musik, die man von ihm auch in Ausschnitten nehmen kann und dann wieder was anderes draus bauen kann. Das hat mir große Freude gemacht, also ein Oratorium über Beethoven zu schreiben, aus seiner Sicht.
Klingt nach Beethoven 4.0. Viele Klavierschüler kennen ja für Elise. Das wurde dann in der Nachwelt sehr bedeutsam. Wie war es für Beethoven selbst?
Also muss dazu sagen, es gibt ein paar Facts über Elise, die muss man einfach sich nochmal zur Gemüte führen. Beethoven hat selber für Elise niemals veröffentlicht. Für Elise ist sehr wahrscheinlich auch nicht immer der richtige Titel, weil man hat das erst 40 Jahre nach Beethovens Tod, hat man diese Zettel gefunden und die Wahrscheinlichkeit, dass da ein vollkommen anderer Name drauf Abstand war auch klar, weil Beethoven, wenn Sie das mal im Original sehen, falls Sie mal in ein Beethoven-Museum gehen sollten, hatte eine katastrophale Schrift, weil er hatte auch nicht so eine richtige Schulbildung gehabt. Das heißt, seine Schrift war so krakelig, dass das auch, das könnte auch für Beatrice heißen, keine Ahnung. Es ist jedenfalls völlig egal. Der Punkt ist aber der, dass die Leute Beethovens für Elise als eines der wichtigsten Stücke für ihn ansehen. Für ihn war das nicht. Und ich habe mal nachgerechnet, ich habe jetzt nicht mehr die konkreten Zahlen, aber wenn Sie die ersten zwei Takte können. Ich glaube, 14 Mal können sie diese ersten beiden Takte spielen und können dann behaupten, ja, ich kann für diese spielen. Und wenn man ehrlich ist, die wenigsten Leute spielen den B-Teil. Der B-Teil ist auch schon ein bisschen mehr, da muss man was können dafür. Aber die wenigsten Leute spielen den B-Teil. Und deswegen werden sie, wenn sie jemals Klavier spielen lernen sollten, werden sie sagen, also ich will unbedingt für Elise spielen. Und das heißt für sie aber nur diese ersten beiden Takte 15 Mal wiederholt. Dann sind sie schon für die Nachwelt, ja, der Mann kann Klavier spielen oder die Frau kann Klavier spielen und für Elise.
Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, welche Teile ich da gelernt habe.
Sie haben garantiert alle gelernt.
Aber Sie haben natürlich behauptet, ja, man kann Klavierspielen in 2 Minuten lernen mit der C-Kralle. Jetzt habe ich im Buch aber bei Ihnen gelesen, es dauert, bis man einigermaßen spielen kann beim Klavier, mindestens 6 Jahre.
Naja, also sagen wir mal so, wir wollen die Sache in 2 Ebenen teilen. Einmal der Spaßfaktor und einmal der Realitätsfaktor. Weil ich habe natürlich auch gedacht, ich muss einmal ein nettes Kapitel schreiben über wie lange muss man ein Instrument spielen, bevor man studieren darf. Und da ist, muss man ganz klar sagen, als Musiker hat man eine Vorbereitungszeit, wie sie sonst kein anderes Studium hat. Das heißt, man muss, wenn man sowas ernsthaft machen will, Minimum 10 Jahre vorher beginnen, um professionell spielen zu können. Das muss kein anderes Studienfach. Aber beim Klavierspielen ist es natürlich so, dass auf der einen Seite habe ich diese C-Kralle entwickelt, die darum geht. Da habe ich eine Postkarte, auf dieser sind die Tastatur ist angelegt. Und wenn man da sozusagen eine ganz bestimmte Handstellung hat, kann man diese Handstellung unverändert über das Klavier schieben und dann können Sie Bill Withers Lean on Me spielen, auch wenn Sie kein Klavier spielen. Das ist der Fun-Faktor, ja. Auf der anderen Seite natürlich der Professionelle und da gilt etwas mehr Sorgpflicht.
Da werden viele Diskussionen drüber geführt. Wie lassen sich alle ansprechen, damit sich niemand ausgegrenzt fühlt? Wie wird gegendert? Haben wir denn keine anderen Probleme? Fragen wiederum andere. Judith Bassat hat sich mit dieser Diskussion intensiv auseinandergesetzt. Die Journalistin hat darüber geschrieben und sagte im Leute-Gespräch mit Wolfgang Heim über die neue Sprach- und Sprechkultur mit Gender-Sternchen.
Der größte Irrtum bei der ganzen Sache ist, dass man glaubt, dass man mit einem Gender-Sternchen irgendetwas verändern könnte.
Ja.
Oder dass man Diskriminierung beseitigen könnte. Und das ist eben totaler Blödsinn. Also es gibt auch keine empirische Studie, die das belegen würde. Und ich finde, die Diskussion ist auch ein bisschen elitär.
Ah.
Weil also diese ganzen Sprachforderungen kommen ja aus der linken Ecke. Also es sind ja eigentlich Aktivisten, die sich für die Schwächsten und die Ärmsten einsetzen wollen. Oder einsetzen sollten und führen dann solche elitären Diskussionen über Theorien, über Sprachtheorien.
Mhm.
Während es nichts daran ändert, dass es immer noch sexuelle Gewalt gegen Frauen gibt. Es gibt immer noch Kinderehen, Zwangsehen, überfüllte Frauenhäuser. Also die ganzen realen Probleme werden dadurch nicht beseitigt. Und ich glaube auch nicht, dass Frauen emanzipierter werden, wenn sie nur oft genug... Wörter hören, die gegendert sind.
Das deckt sich im Übrigen auch mit der Vielzahl oder mit den meisten oder mit der mehr, korrekt formuliert, mit der Mehrzahl der Mails, die wir bekommen nach dem Motto, gibt es eigentlich keine wichtigeren und dramatischeren Themen auf diesem Planeten als diese Sternchen-Geschichte. Wie kam es eigentlich, Frau Bassat, wenn ich so direkt fragen darf, dazu, dass Sie sich mit diesem Thema so intensiv beschäftigt haben, dass da schlussendlich auch noch ein Buch dabei rausgekommen ist, das gestern erschienen ist?
Ich konnte es nicht ganz verstehen, wie gerade die feministische Bewegung und die antirassistische Bewegung, die ja heute so ziemlich eins ist, also wie diese modernen Bewegungen, die jetzt gerade diese Sprechverbote fordern und Veranstaltungen sprengen und anfangen, Menschen wieder nach Hautfarben einzuteilen, wie es sein kann, dass eigentlich linke Menschen, die ja eigentlich für Diversität sind, für Meinungsfreiheit und eigentlich, wie gesagt, für die Schwächsten kämpfen sollten,
ja.
Sich in solche abgefahrenen, totalitären Diskussionen verstecken.
Haben Sie eine Antwort auf diese Frage, auf diese selbstgestellte Frage gefunden?
Ja, mehrere Antworten.
Die wichtigste? Also,
ich glaube, es liegt an der Wohlstandsverwahrlosung.
Wie meinen Sie das?
Also die ganzen Leute, die regelmäßig an die Decke gehen, wenn man das generische Maskulinum benutzt oder wenn ein alter weißer Mann sich darüber äußert, ob es okay ist, Zigeunerschnitzel zu sagen oder nicht, Diese Aktivisten kommen ja überhaupt nicht aus der migrantischen Unterschicht zum Beispiel, sondern das sind alles privilegierte Rich Kids aus Akademikernfamilien, die, glaube ich, so sehr in ihren eigenen Wohlstand versunken sind, dass sie sich langweilen.
Judith Bassat ist Journalistin. Sie setzt sich mit dem Thema Meinungsmache, Eliten und Rassismus auseinander. Und sie hinterfragt, kann nur eine Frau wissen, wie man Politik für Frauen macht? Ist es im Kampf gegen Rassismus mit der Entmachtung des sogenannten alten weißen Mannes getan? In dieser Woche erschien ihr Buch, Titel Schäm dich. Und im Gespräch mit Wolfgang Heim am Dienstag in SWR1 Leute sagte Judith Bassat über den Titel.
Wir haben uns überlegt, was ist eine der Hauptaussagen des Buches?
Ja.
Und dann ist mir der Satz eingefallen, schäm dich für deine Hautfarbe.
Aha.
Und das wird häufig vor allem weißen Leuten gesagt, unter anderem in Antirassismus-Seminaren, dass sie als weiße Person von der kolonialen Vergangenheit beeinflusst sind und sich deswegen nur rassistisch verhalten können und dass sie sich deswegen schämen sollten, die Schuld ausleben sollten, dass sie sich ihr ganzes Leben lang rassistisch verhalten haben.
Also ich kann ja nachvollziehen, dass wir ein Stück weit als weiße Menschen in Deutschland beispielsweise von der kolonialen Vergangenheit insofern profitieren, als es halt den Ländern oder den Menschen in der sogenannten dritten Welt deutlich schlechter geht als uns. Das hat ja historische Ursachen. Aber dass jeder von uns eine quasi individuelle Schuld haben soll, das erschließt sich mir nicht.
Es ist ja keine individuelle Schuld, sondern es ist eine kollektive Schuld. Und das ist ja das Absurde an der Sache. Also natürlich kann man sich die Frage stellen, inwiefern lebt denn der Kolonialismus weiter? Inwiefern ist die Geschichte, die hinter dem Wort Indianer steht, grausam? Ist sie ja auch. Also es gab eine koloniale Vergangenheit und vor allem in der extrem Rechten leben diese Stereotypen tatsächlich noch weiter und dieser Hass auf Schwarze und auf das andere. Deswegen sind solche Diskussionen schon legitim, aber was im Moment gemacht wird, ist, dass man Menschen aufgrund der Hautfarbe einen Stempel aufstückt und man ihnen die Individualität abspricht. Also man spricht ihnen ab, selbstständig denken zu können, sondern sagt immer, wenn du eine weiße Hautfarbe hast, dann bist du von einem kolonial-rassistischen System per se beeinflusst und kannst keine eigenen Gefühle haben, keine eigenen Gedanken etc.
Diese Form der Stigmatisierung, gilt die auch für, um nochmal auf die alten weißen Männer zu kommen, für diese Gruppe, weil die letztlich verantwortlich gemacht werden für eine, wie soll man es formulieren, toxische Männlichkeit?
Ja, auch. Also das geht alles mit einher. Also man sieht eben in der Vergangenheit zum Beispiel den Kolonialismus und die Unterdrückung der Frau, die dann von Männlichkeit oder von weißer Männlichkeit verursacht worden ist.
Und dann?
Das Problem an der ganzen Sache ist, dass man Männlichkeit per se verteufelt. Und das kann ja nicht angehen.
Eigentlich nicht, weil es gibt ja vielleicht auch eine positiv besetzte und positiv gelebte Männlichkeit.
Also es wird nicht mehr differenziert. Also man guckt sich die Gesellschaft an und dann kommen Feministinnen und sagen, gut, es gibt hier Vergewaltiger und sexuelle Straftäter und die sind alle männlich, die verhalten sich auf eine gewisse Art und Weise und sind böse zu Frauen. Und deswegen ist Männlichkeit per se schlecht. Wenn sie Konkurrenzverhalten zeigen, ist es schlecht. Es gibt auch in den Vereinigten Staaten einen Psychologenverband, der typisch männliche Verhaltensweisen als psychisch krank abgestempelt hat. Also es werden keine Grauzonen mehr zugelassen.
Barbara Mundel ist Intendantin der Münchner Kammerspiele. Im vergangenen Oktober startete sie mit der neuen Aufgabe. 6 Premieren gingen mit Publikum, dann kam der Lockdown. Wie neue kreative Ideen entstanden sind, darüber hat Barbara Mundel am Mittwoch in SWR1 Leute berichtet. Und sie hat auch von ihrem Umzug erzählt. Sie war ja zuvor 11 Jahre lang Intendantin am Freiburger Theater.
Mein Lebenspartner ist in Freiburg wohnen geblieben. Ich bin mit meiner Tochter, die aber inzwischen 18 ist, die wäre jetzt schon längst weg, wenn nicht Pandemie wäre. Die hat ihr Abitur letztes Jahr gemacht. Sind wir mit allem, was sozusagen in der Wohnung nicht mehr einen richtigen Platz hatte, in der Freiburger Wohnung, sind wir umgezogen. Es war trotzdem viel zu viel. Aber es fühlt sich so an wie das Aufschlagen eines Zweitwohnsitzes, obwohl ich jetzt tatsächlich mit Haut und Haaren in München bin.
War München denn vielleicht sogar Wunschort, weil Sie ja eben zu der Stadt eine besondere Verbindung haben?
Ja, das ist mein München, aber vor allen Dingen auch dieses Theater ist mein Lieblingstheater.
Das müssen Sie ja jetzt sagen.
Ja, das muss ich sagen, aber es ist tatsächlich auch so, weil ich diesen Ort, weil ich diese Räume, vor allen Dingen dieses Schauspielhaus, aber auch die Möglichkeiten dieses Hauses total ja, wenn ich jetzt sage Liebe, klingt das so pathetisch, aber ich mag diesen Zuschauerraum der Münchner Kammerspiele wirklich unglaublich gerne.
Liegt mitten in der Stadt, Maximilianstraße, und Städte sind ja auch lebendige Orte. Jetzt im Vergleich zu damals, wo Sie vielleicht als Chefdramaturgin tätig waren oder vielleicht noch früher in Zeiten als Studentin, wie haben Sie diese Veränderung in München wahrgenommen?
Der größte Sprung ist tatsächlich der von meiner Regieassistentenzeit in den zweiten Hälfte der 80er Jahre zu jetzt. Würde ich sagen, die Stadt hat sich auf der einen Seite internationalisiert im weitesten Sinne und sie hat sich aber auch, sie ist härter geworden. Der Gentrifizierungsdruck, der Mietendruck ist unglaublich in dieser Stadt. Und rund um die Münchner Kammerspiele, also die Maximilianstraße in den späten 80ern, ist nicht mehr zu vergleichen mit der Maximilianstraße jetzt. Damals gab es Buchhandlungen, es gab sogar ein Lebensmittelgeschäft, es gab alles Mögliche noch in dieser sehr seltsamen Straße, dieser Maximilianstraße. Das ist alles verschwunden. Es gibt nur noch internationale Luxuskonzerne. Und das ist ein komisches Gefühl für ein Theater, so ein Inseldasein zu führen. Das ist auch etwas, was wir versuchen, in den Blick zu nehmen.
Ja, Ihr Vorgänger, Matthias Lilienthal, dem fiel es ja auch sehr schwer, eine Wohnung in München zu finden. Und er hat dieses Thema dann auch aufgegriffen fürs Theater. Wie sieht das bei Ihnen aus? Was machen Sie aus dem, was Sie aus dieser lebendigen Stadt und aus diesen Veränderungen wahrnehmen?
Also zum Beispiel haben wir diesen Ort. Auf der Maximilianstraße haben die Münchner Kammerspiele eigentlich nur einen direkten Zugang, ein Schaufenster. Das ist die Theaterkasse gewesen. Die haben wir wieder ins Foyer zurückgelegt und haben dort einen Kunstkiosk eingerichtet. Habibi heißt der, Habibi-Kiosk. Um eine Einladung an die Menschen auszusprechen, diesen Ort zu betreten. Die Münchner Kammerspiele haben eine sehr seltsame Architektur. Es ist keine repräsentative Fassade. Publikum, was sich nicht auskennt, beobachtet, was ich ein paar Mal in diesen 3 Wochen, die wir spielen durften, überhaupt nur gemacht habe. Dann merkt man, dass die vorbeirennen, weil es gibt keine Säulen, es gibt keine Freitreppe. Und nur so Eingangsschläuche. Und dieser Habibi-Kiosk ist aber vorne. Es hat Schaufenster. Und den versuchen wir zu einem Ort zu machen. Wir nennen das für Stimmen, die normalerweise nicht zu hören sind, als einen Ort für viele.
Barbara Mundl ist Intendantin der Münchner Kammerspiele. Sie war Dramaturgin der Ruhrtriennale und 11 Jahre lang Intendantin am Freiburger Theater. Doch plötzlich war da keine Aufgabe mehr. Als der Auftrag für das Freiburger Stadtjubiläum nicht kam, wie zunächst zugesagt. Sie meldete sich arbeitslos und investierte in sich selbst. Sie machte eine Ausbildung zum Personal Coach. In SWR1 Leute hat Barbara Mundl über die zunächst schwere Zeit berichtet.
Wenn ich darauf zurückblicke, war das der Versuch, einer beruflichen Krise zu entkommen und zu sagen, so, das ist der Moment, wo ich einfach Lernen, Weiterbildung nochmal angehen kann oder angehen möchte. Das hat auch Riesenspaß gemacht zu lernen, sich auf Gebiete zu wagen, mit denen man nichts zu tun hatte. Ich sollte eigentlich das Stadtjubiläum kuratieren in Freiburg 2020 und der OB hat sich entschieden, das nicht zu machen, weil er fürchtete, dass er das finanziell nicht durchkriegt bei den Parteien. Und ich stand vor der Arbeitslosigkeit, bin dann auch 2-3 Monate arbeitslos gewesen, völlig überraschend. Ich empfand das als einen großen Vertrauensbruch. Ich hatte immerhin 11 Jahre in Freiburg gearbeitet, auch vertrauensvoll mit OB.
Da fällt man erstmal in ein Loch.
Ich war in einem wahnsinnigen Loch und kurzzeitig auch richtig panisch. Irgendwie im Nachhinein ist das ganz gut, so das zu kapieren, wie es vielen Menschen geht. Und habe dann gesagt, so, wie komme ich denn da wieder raus und was mache ich jetzt und wie nutze ich die Zeit? Und habe eine Website gemacht, das war und mich für diese Personal Coach-Ausbildung entschieden. Und das war gut.
Das bringt einem wahrscheinlich selbst am meisten, weil man da ja auch zur Reflexion gezwungen wird. Wie haben Sie da diese Zeit erlebt?
Sehr, sehr produktiv und es vor allen Dingen, wir waren dann so 20 Menschen, glaube ich. Der Vorteil war, das lief über die Volkshochschule und es war dadurch finanziell jetzt auch, sonst kann man sich das in der Arbeitslosigkeit, so ganz teure Ausbildungen gehen dann ja auch nicht. War ich sehr froh, dass das so einigermaßen ging. Und toll war eben einfach auch so Menschen aus total unterschiedlichen Zusammenhängen kennenzulernen, die nichts mit Theater zu tun haben, die auch aus Krisensituationen oder Menschen, die in sozialen Berufen gesteckt haben, die weiterkommen wollen. Sehr unterschiedliche Biografien, die da zusammenkamen und das fand ich als große Bereicherung.
Können Sie das so zusammenfassen, wie Sie sich selbst dann anders wahrgenommen haben?
Also was ich in der Zeit für mich gemerkt habe und was bei mir in den Blick kam, war gar nicht so sehr das, was ich dachte, so Führungsfragen und so, sondern sehr persönliche Fragen. Familienaufstellung, Hypnose-Coaching, die Frage nach der Biografie meiner Eltern. Meine Mutter hat eine schwere Alzheimer-Erkrankung und sozusagen das zu reflektieren, ihre Biografie, was hat ihre Biografie mit mir zu tun, das waren auf einmal die Themen, die mich interessiert haben. Gar nicht das, was ich dachte, weswegen ich das machen will.
Worauf sind Sie da womöglich gestoßen, wenn Sie sagen, was hat Ihre Biografie mit mir zu tun?
Ich glaube, gestoßen bin ich zuerst mal darauf, dass es da überhaupt einen Zusammenhang ging. Ich habe das nicht wirklich reflektiert. Meine Mutter kommt aus Ostpreußen und hat eine Fluchterfahrung als Kind. Das war auch nicht so, dass das bei uns nicht thematisiert wurde. Meine beiden Eltern haben Fluchterfahrung und trotzdem haben wir als Kinder das ignoriert. Und später zwar, mit meiner Mutter konnten wir nicht wirklich drüber reden, weil sie immer sofort geweint hat. War sehr schwierig. Wir wissen zwar einiges, auch über ihre Schwestern und so. Und das jetzt so zu reflektieren, ich habe dann auch viele Bücher gelesen, die das thematisieren. Was haben die Biografien der Eltern, der Kriegskinder sozusagen mit mir selber zu tun, das überhaupt mal in den Blick zu nehmen? Das hatte ich verdrängt, gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Und das war der Blick in eine Welt, die was mit mir zu tun hat und die ich nicht im Blick hatte.
Ernst Volland ist ein künstlerisches Multitalent, Fotograf, Galerist, Kurator und Karikaturist und ein Provokateur. Mit einer Jägermeister-Werbung Persiflage wurde er bekannt. Damals hatte er getextet: Ich trinke Jägermeister, weil mein Dealer zurzeit im Knast sitzt. In SWRs Leute bei Wolfgang Heim berichtete Ernst Volland, welche Reaktionen er häufig auf seine Arbeiten erlebt.
Bei Künstlern, die es ganz, ganz oben sind, heißt es, das ist ein Gerhard Richter, egal was man sieht. Ja, bei mir heißt es, ach, Sie haben das gemacht, du hast das gemacht, Diego. Das wusste ich gar nicht. Ja, und so geht es mit vielen meiner Arbeiten, die sind relativ bekannt, aber der Name ist nicht so bekannt.
Okay, leiden Sie drunter?
Nee, ich leide da nicht mehr drunter. Ich habe da mal doch ganz schön drunter gelitten, aber das ist jetzt nicht das Thema. Es hängt damit zusammen, je bekannter man wird, umso mehr Türen kann man öffnen. Es dauert für mich manchmal, eine Tür zu öffnen. Also da habe ich also Demütigungen auch schon erfahren ohne Ende, aber das ist nun mal so.
Zum Beispiel?
Ja. Naja, ich bin nach Chile geflogen und da, weil mir jemand gesagt hat, ich könnte da im Goethe-Institut ausstellen, erstmal hinfliegen, ja. Und da sagte der Leiter vom Goethe-Institut, was wollen Sie denn eigentlich hier, ja. Ich sage, ich möchte gerne hier, das ist meine Arbeit, ja, von Gerhard Richter würde ich gerne mal eine Ausstellung machen, aber nicht von Ihnen.
Und dann sind Sie wieder zurückgeflogen?
Ja, aber ja.
Auf eigene Kosten?
Alle auf eigene Kosten, ist ja eigentlich beschämend. So, und mehr möchte ich eigentlich darüber nicht sagen.
Okay, nochmal auf diese Jägermeister-Geschichte zu kommen. Es gab ja auch noch die Fortschreibung, ich trinke Jägermeister, weil ich ein richtiger Deutscher werden will. Wie fand eigentlich die Firma Jägermeister das alles?
Ja, das ist aber nicht von mir.
Das war nicht von Ihnen?
Nein, ein richtiger Deutscher. Ja, das haben ja viele probiert. Die haben die Jägermeister-Werbung persifliert. Ja, satirisch. Ganz, ganz viele. Aber ich bekam den Prozess. Und das hing damit zusammen, weil ich ein Kind, ein 7-jähriges Kind, mit der Ausstattung Jägermeister, mit der Anzeige produziert habe, als Satire ausgegeben habe. Da damals hat sogar das Gesundheitsministerium, also unser heute jetziger Herr Spahn, bei Jägermeister angerufen und hat gefragt, haben Sie die wirklich geschaltet, diese Werbung? Ja, mit einem 7-jährigen Kind, kann man ja sofort sehen. Also für mich war es eine Attacke gegen Alkoholmissbrauch, Jugendliche etc. Und das war auch in der Pardon und so ist es auch verstanden worden. Es kam dann zu einem Prozess, den hatten wir verloren in der ersten Instanz.
Und in der zweiten?
Bevor der zweiten ist das breit diskutiert worden, das Thema anhand dieses Motives als Plakat in den damaligen sozialen Medien, Lehrern. Und dann hat Jägermeister gesagt, okay, es weiß jetzt jeder, dass es nicht von uns ist, wir zahlen alles und hat alles zurückgezogen. Deswegen kam es gar nicht zum zweiten Prozess.
Bedeutet die Geschichte, alles in allem ist einigermaßen glimpflich für Sie ausgegangen?
Für Jägermeister glimpflich.
Weil?
Naja, es wurde behauptet, er hätte Umsatzschäden und sowas, sein Image wäre demoliert, ja. Eigentlich sah das nicht für Jägermeister gut aus. Für mich sah es gut aus, weil wenn man so eine Attacke startet, ja, muss man dann wieder nochmal angreifen und ich hatte Wirkung. Das ist es doch, man hat Wirkung, ohne dass ich das vorher wusste. ich habe ja nicht viel. Ich habe einen Stift, ich habe eine Schere und sowas. Ja, ich habe vielleicht noch ein Studio und dann mache ich was. Was hat Jägermeister? Die Verhältnisse, die Machtverhältnisse, ja. Und man kann mit der Methode, mit der ich arbeite, Sie haben vorhin gesagt, ein begnadeter Provokateur. Ich will nicht begnadet provozieren, sondern ich will auf was hinweisen. Wenn ich bewusst begnadet provozieren wollte, dann wird's schiefgehen.
Ernst Volland ist Künstler, er ist Fotograf und Karikaturist. Und wir haben eben gehört, dass viele seiner Arbeiten durchaus bekannt sind. Sein Name allerdings weniger. In SWR 1 Leute bei Wolfgang Heim berichtete Ernst Volland am Donnerstag, dass er optisch immer wieder verwechselt wurde und wird, zum Beispiel mit dem Schauspieler Helmut Berger.
Als ich noch mal gut aussah, aber das war nur bis von 20 bis 25.
Okay, also ein paar Jahre ist es schon her.
Danach war es Netzer.
Günther Netzer,
ja. Aber als mir dann wir einen Ball brachte, einen Fußball, dann soll ich ein paar Stöckchen. Gut, dann war ich's nicht mehr.
Okay. Gérard Depardieu.
Nach 15 Kilo Gewichtszunahme war es dann oft Gérard Depardieu. Allerdings nur in Deutschland, in Frankreich nie. Also Aha. Zum Beispiel, wenn ich mich auf der Berlinale rumtrieb, manchmal, da bin ich direkt angefragt worden oder gefragt worden auf der Straße. Hallo, Herr Depardieu. Sowas in der Richtung. Aber ich kann es eigentlich gar nicht mehr glauben.
Haben Sie es aufgeklärt dann in solchen Situationen?
Manchmal nicht. Also ich habe irgendwie, glaube ich, ein Gesicht, das hat man schon mal gesehen. Aha. Also es ist schon oft passiert, dass ich im Zug sitze und es spricht mich jemand an und sagt, ich habe sie schon mal irgendwo gesehen, also im Fernsehen oder so. Ja. Dann sage ich, ja, das stimmt. Ich bin in einer Sendung alle 14 Tage ZDF, 18 Uhr, das kleine Schwein. Ja, ich spiele das kleine Schwein. Ah, interessant. Ja, sehr interessant. Wann war das nochmal? 18 Uhr, ZDF, alle 14. Ja, ich gucke das dann. Okay. Ja, und dann verschwinden die wieder.
Hat sie schon mal jemand mit Donald Trump verwechselt?
Auch schon, ja.
Und wie war das?
Das war in Israel, auf dem Markt, auf einem palästinensischen Markt.
Okay.
Und da war ich aber auch Superman. Und da hat mich einer mit Beethoven sogar verglichen.
Verglichen oder verwechselt?
Eine Frau hat mir gesagt, ich erinnere Sie an Beethoven. Mhm. Das war auch in Israel. Also es ist alles möglich. Inzwischen, früher war das etwas zielgenauer.
Also wir wollten oder wir müssen noch die Geschichte des französischen Künstlers Blaise Vincent aufklären, also den Sie erfunden hatten, der den Kunstmarkt aufgemischt hat. Da ist auch Kohle hin und her geflossen, weil Bilder von Ihnen gemalt wurden, verkauft. Zu welchem Ende kam das dann?
Also das Entscheidende war, dass wir ein Bild in die Nationalgalerie drücken konnten. Und dieses Bild befindet sich immer noch in der Nationalgalerie. Ich habe vor einigen Jahren mal recherchiert. Ich dachte, die haben das irgendwie elegant verschwinden lassen. Haben sie nicht. Sie haben jetzt, früher hieß es Blaise Vincent, inzwischen weiß man, dass ich das gemalt habe. Jetzt steht ein Doppelname in den Archiven, Blaise Vincent, Ernst Volland.
Okay. Gab es da noch einen Prozess? Juristische Auseinandersetzung?
Nein, es gab aber große Bitternis in der Nationalgalerie, dass sie darauf reingefallen sind. Ja. Und Bitternis auch bei Leuten, die wilde Malerei, also professionell gemacht haben damals. Es gab aber eine ganze Menge Leute, die haben sich tierisch gefreut, Künstler, dass ich denen so ein Ei ins Nest gelegt habe.
Sie sind jemand, der ja immer auch mit Fälschungen kreativ gespielt, gearbeitet hat. Und gleichwohl sind Sie einer, der Wert darauf legt, nicht Fälscher genannt zu werden. Warum?
Weil ich nicht fälsche. Der Kunstfälscher, der kopiert etwas, will Geld verdienen und will anonym bleiben. Ich als Faker simuliere eine Situation, spiele sie durch und sage hinterher, ich habe nur alles gespielt. Aha. Und dann reden wir drüber. Das ist der Unterschied.
Eins gehört. SWR 1.